Der Kampf für den Sieg Gottes auf Erden. Mit dieser seiner schlichten Lebenslehre war Jesus alles, nur nicht ein sanfter Träumer. Wir dürfen in uns mit dem scharfen arabischen Profilschnitt des edlen Semiten vorstellen, von hohem, biegsamem Wuchs, mit schwarzen Augen, an denen das Weiße unheimlich aufblitzt, wenn sie rollen. Er gehörte jener ersten Gruppe der Lichtreligionen an, die sich um die Verehrung eines göttlichen Weltherrschers herum bilden. Der irdische Jesus hätte, wäre er als Leser des auf ihn sich beziehenden neutestamentlichen Schrifttums denkbar, es gar nicht verstehen können, dass mit dem apostolischen und nachapostolischen Kyrios Christus er selbst gemeint sei. Wie Jesus nicht Ethik selber lehrte, weil er nämlich sehr viel mächtiger ein ungeheures Ethos in sich darstellte, so lehrte er auch keinerlei Wunderglauben. Hier haben wir uns um die Voraussetzungen zu kümmern, die zu einem solchen Wundertun damals wie heute dem menschlichen Organismus auferlegt sind. Wunder geschehen dann, oder vorsichtiger gesagt, wirkliche Geschehnisse gelten uns Menschen dann wunderbar, wenn der kausal vorauszusagende Naturablauf sich gegen alles Erwarten verändert, weil er durch eine nicht physikalische Kraft entweder auf kurze Zeit unterbrochen oder von einer unbekannten Zustandsart abgelöst und in der bisherigen Form ausgeschaltet wird. Man wird vernünftigerweise von der synoptischen Überlieferung über die von Jesus getanen Wunder nicht haarscharfe Angaben im Sinne einer exakten Messung erwarten. Vielmehr ist es an uns, solche an sich kostbaren Mitteilungen, mit denen aber das, was sich früher allein Wissenschaft nannte, nichts anzufangen vermochte, nun unserer wesentlich geförderten Einsicht entsprechend auch im Sinne einer durchaus möglichen Bejahung zu würdigen. Da heißt es aber, soll sachlich vorgegangen werden, nicht zuerst, tat er Wunder oder nicht, sondern welche Anlagen weist sein Charakter auf, um vor der Nachwelt vor allem als wundertätiger Heiland dazustehen. Wenn wir an Jesus archaische Merkmale der Religionshaltung glauben nachgewiesen zu haben, wenn wir in der Tat fest überzeugt sind, dass er konservative Neigungen in hohem Grade nachgegeben hat und sich als Kind des göttlichen Vaters vor allem als Kind einer glorreichen Vergangenheit seines Volkes und vielleicht auch seines eigenen Herkommens fühlte, wenn wir endlich gar noch sein Fehlen jedes eigentlichen Erkenntnisstrebens und seinen Verzicht auf jede Geistesbetätigung im engeren Sinne einer ausgepichten Intellektualität dazunehmen, so muss also diese von ihm erlebte Eschatologie eine Zukunftserwartung mit rückgewendetem Gesicht gewesen sein. Zu einer ideologischen Fortschrittsbewegung, wie sie noch der Täufer mit seinem ethischen Reinigungssakrament der Wassertaufe oder später die Machtentfaltung des Islams darstellt, fehlte Jesus sowohl das ausgesprochene Interesse am sittlichen Ziel als auch das Verlangen nach einer Befriedigung von Machtgelüsten. In seiner apokalyptischen Überzeugung schlug eine mächtige Lebensunruhe und seelische Erregung auf, aber hier nun wirklich als das Gleichgewicht der ungeheuren Waage, wie ein Dichter unserer Zeit die unvermeidliche Scheitelung eines schöpferischen Lebensgefühls zwischen Vergangenheit und Zukunft nennt. Er, dem sich sein kommendes Reich öffnete, mit Moses und Elias zur Seite, der in Gesetz und Propheten heimisch war, um es in ihrer Kenntnis mit allen Schriftgelehrten aufzunehmen, er war in seiner Seele bis zum Rande mit hoher Ahnung und heftiger Erwartung erfüllt, weil er nach den praktischen Obliegenheiten des Daseins, die bei einem antiken Menschen, der auch Jesus war, sich weniger an der Oberfläche vollzogen als heute bei uns, untertauchen konnte in die Dämmerung des magischen Erlebens. Da ist zuerst die Versuchung in der Wüste. Sie kommt für uns nur übertragen in Betracht. Aber dass die Urgemeinde sie hier einschob, nach dem Taufempfang und vor Beginn der eigenen Wirksamkeit, lässt vermuten, sie habe sich von einer geschichtlichen Erinnerung leiten lassen. Um diese Annahme zu entkräften, wie man längere Zeit der Meinung war, reicht der Hinweis auf die indische Parallele nicht aus. Und der Überzug alttestamentlicher Zitate Matthäus 4, 4b, 6b, 10b, Lukas 4, 4b, 11, 8b lässt sich ebenfalls ohne Sinnbeschädigung ablösen. Und gleich stieß ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste vom Satan versucht, und er war mit den Tieren, und die Engel dienten ihm. Markus 1, 12 folgende. Dieser Bericht fordert die Kritik nicht heraus, sobald sie sich klar ist, wie er gedeutet sein will. Worin bestand die Versuchung? Nahe liegt es, an einen inneren Konflikt bei Jesus zu denken, ob er nicht zur Entfaltung der eigenen Wirksamkeit sich einer Tracht bedienen sollte. Simon, dem Magier in Samarien, sagt Lukas den Zaubererberuf nach, ja, er sei selbst als verkörperte Gotteskraft aufgetreten. Es war nun ein Mensch genannt Simon in der Stadt zugegen, der übte Magie und verblüffte das Volk von Samarien. Er gab sich für jemand großer aus. Sie hörten ihn alle, groß und klein, und sprachen: Das ist die Gotteskraft, die man die Große nennt. Und sie hörten ihn an, weil er sie ziemlich lange mit seinen Zauberkünsten verblüfft hatte. Argonauten H. 9-11. Auch Jesus hat sich in der Einsamkeit Zweifeln ausgesetzt gesehen, ob er in seiner Ausübung des religiösen Berufes nicht der magischen Gewalt dienen wolle, damit er herrsche. Der Versucher nahte sich ihm und sagte: Bist du Gottes Sohn, so sage zu diesen Steinen, sie sollen Brot sein. Darauf führte ihn der Teufel in die heilige Stadt und setzte ihn auf dem Zinnensims ab und sagte zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so stürze dich in die Tiefe. Abermals entführte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich mir zu Füßen wirfst und mich anbetest. Da sagte ihm Jesus: Hinweg, Satan. Matthäus 4, 3, 5, 8 folgende, Lukas 4, 3, 9, 5. Sicher ist, dass Jesus in seinen weiteren Handlungen nicht das geringste Interesse an den Schauplätzen weltlicher Macht zeigt. Nie ist in den synoptischen Berichten die Rede von dem architektonischen Prunk der regierenden Dynastie, von den Palästen, Theatern, Hippodromen, die Herodes der Große und seine Nachfolger in Jerusalem und in ihren Provinzresidenzen errichteten. Unter ihm sah Jerusalem einer hellenistischen Königsstadt gleich und erlebte die Architektur seines Landes einen Aufschwung. Luxus und Prunkliebe des öffentlichen Lebens blendeten auch um Städte herum, in deren Nähe Jesus kam. An diesem Vergleiche mag klar werden, warum Jesus so gar nichts mit Savonarola zu tun hat, der vielmehr ausschließlich in der Linie des Täufers liegt. Die ostjordanische Tetrachenstadt Caesarea Philippi, in deren Nähe ein großes inneres Begebnis mit seinen Anhängern verlegt wird, Markus 8, 27, Matthäus 16, 13, Lukas 9, 18, betritt er nicht. Ähnlich verhält er sich in der Hauptstadt. Und als er aus dem Tempel trat, sagte zu ihm einer seiner Jünger: Meister, sieh doch, was das für Steine sind und was für Bauten. Markus 13, 1, Matthäus 24, 1, Lukas 21, 6 knüpft er daran die Weissagung vom Untergang des Tempels. Lukas schließt die Versuchungsgeschichte mit der nur ihm gehörigen Bemerkung: Und als der Teufel seine Verführungskunst erschöpft hatte, ließ er für einige Zeit von ihm ab. Lukas 4, 13. Die Urgemeinde hätte danach angenommen, dass auch späterhin Jesus vor der Möglichkeit stand, seine Zuflucht bei der Anwendung magischer Gewalt zu suchen. Was ihn davor bewahrte, sich wie ein Faust der Magie zu ergeben, war sein Ebionitismus, der jede Anwandlung zu menschlicher Überheblichkeit unten hielt. Denn jeder Träger magischer Mächte kommt nicht ohne Verachtung seiner Gläubigen aus. Außerdem aber sah Jesus sich noch vom Gefühl der Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Irdischen davon abgehalten, dem Laufe der Natur seinen Willen aufzuzwingen. In dieser Beleuchtung erklären lässt sich außerdem die Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaums. Und am andern Tag, als sie von Bethanien herauskamen, hungerte ihn. Und da er von weitem einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, kam er sehen, ob er etwas daran fände. Und als er herzukam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er sprach ihn an und sagte zu ihm, dass nur niemals jemand Frucht von dir esse. Und seine Jünger hörten die Verwünschung. Markus 11, 12 bis 14, Matthäus 21, 18 folgende. Auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum, sagt Matthäus 21, 18b, während Markus, bei dem der Vorgang auf 2 Tage verteilt ist, uns erst die Tatsache entdecken lässt, und als sie in der Frühe vorbeikamen, sahen sie den Feigenbaum von den Wurzeln aus verdorrt. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Meister, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Markus 11, 20 folgende. Daran schließt Markus, ohne inhaltlichen Übergang, die kurze Kernforderung, an Gott zu glauben mit Gebet und Vergebung. Markus 11, 22 bis 25. Bei Matthäus blieb wenigstens eine Spur der Verbindung. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das tun, was nun dem Feigenbaum geschah. Matthäus 21, 21b. Für den Ausfall dieser Begegnung des Jesus mit einem Feigenbaum entschädigt Lukas durch ein erstes Gleichnis vom Feigenbaum, das merkwürdigerweise unmittelbar auf die Pilatus-Anekdote von dem ins vielleicht heidnische Opfer gegossenen Galiläerblut und das Turmunglück von Siloa folgt. Inhalt: Der Gärtner bittet den unfruchtbaren Feigenbaum nicht jetzt schon umzuhauen, sondern ihn noch einen Sommer zu schonen, damit er sich bewähren könne. Lukas 13, 6 bis 9. Und dann bringen symphonisch alle 3 Synoptiker gleich lautend das 2. Gleichnis vom Feigenbaum. Ein Gedicht. Wenn seine Zweige bereits zart werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, nun steht der Sommer bevor. Also ihr, wenn ihr die Dinge herankommen seht, wisst ihr, er steht bevor, vor den Pforten. Markus 13, 28 folgende, Matthäus 24, 32 folgende, Lukas 21, 29 bis 31a. Lukas löst auf. Wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Lukas 21, 31b. Baby. Ein großer Gedanke krönt da die zahlreichen Erwähnungen des Feigenbaums durch die Synoptiker. Die feste, aber dann getäuschte Zuversicht: Jetzt steht die Ernte bevor, jetzt erfüllt sich die Enderwartung. Erntezeit bedeutet Reichsanbruch. Der Gruß an Nathanael im vierten Evangelium: Ehe Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum, Johannes 48, 50, liefert einen weiteren Beleg. Der Feigenbaum ist die am meisten hervortretende Pflanze in der evangelischen Überlieferung. Das alttestamentliche Bürgerideal malt sich gern in der Ruhebank unter dem Feigenbaum und Weinstock. 1. Könige 4, 25, 2. Könige 18, 31, Micha 4, 4, Zacharia 3, 10. Er kann mit seinem glatten Stamm Haushöhe erreichen. Für die Jesus zugeschriebene Begebenheit wäre an eine kleinere Pflanze zu denken, immerhin an eine so ausgewachsene, dass von ihr Früchte zu erwarten waren. Ihre Verwendung in Erzählung und Parabelrede taucht mit der Verwünschung hinunter bis in die okkulte Sphäre. Die Urgemeinde erzählte sich, Jesus habe zur Zeit der höchsten inneren Anspannung, nämlich vor und nach der Tempelreinigung, einen Feigenbaum behext. Und so haben dann die beiden ersten Evangelisten uns ein Schulbeispiel vom aktiven Schädigungszauber ausgeübt gegen eine Pflanze mit Jesus zum Urheber aufbehalten, das allen Anforderungen der betreffenden volkskundlichen Rubrik entspricht. Damit wäre Jesus in die magischen Kreise hineingestellt, freilich nur an deren Rande und auf einen Augenblick. Historisch möchten wir das so deuten, dass er in seinem engen Zusammenleben mit dem Volke auch eben mit den Überresten ehemals heidnischer Flurkulte in Berührung geriet und dies für ihn selbst, der zur Natur etwa so stand wie die Flur- und Schöpfungspsalmen, Psalmen 23, 104, so selbstverständlich fand, dass er sich gar keinen Gedanken darüber machte, seine magnetische Kraft hauchend oder mit den Händen streichend gegen einen Baum zu wenden, der ihm, dem Hungernden, auf dem an diesem Tage die Weltentscheidung über den Reichsanbruch lag, die Speise schuldig blieb. Nicht von ungefähr ist das Motiv des Feigenbaums im Jesusandenken der Urgemeinde mit nur zerklüfteten Ansätzen auf uns gelangt. Schwer beschäftigt in seiner religiösen Beziehung hat das Symbol des Feigenbaums wohl nicht nur die Sammler der Erinnerungsstücke, sondern vermutlich auch Jesus selbst. In den dionysischen Flurkulten Vorderasiens mochte auch einst Hadad Rimmon oder Adonis Tammuz wie allgemeiner Baumgott, den Drittes, Kiseus, Efeu oder Antios, aller Blumengott, so auch Gott des Feigenbaums Sykites gewesen sein. Der völligen Judaisierung ist Galiläa erst spät erlegen. Bis ins zweite Jahrhundert war es seit Prophetenzeiten nie etwas anderes als bloß Diaspora der Jahwe-Religion gewesen. Im Jahre 57 vor Christus, nicht früher, wurde es durch Errichtung eigener Synedrien kirchenpolitisch selbstständig. Es blieb für den Feigenbaum in der Volksauffassung der heimatlichen Flora die besondere Betonung zurück, von der sich in den erwähnten synoptischen Stellen eine nicht zu übersehende Spur meldet. Wenn Jesus freilich einen Feigenbaum im Fluche entseelt, so handelt er so unheidnisch und altprophetisch wie möglich. Die Erzählung braucht wirklich nicht deshalb unecht zu sein, weil Jesus Feigen suchte, als nicht die Zeit der Feigen war. Markus 11, 13b. Auf Winterfeigen, Fagim, konnte auf Ostern schon gerechnet werden. In einem gewissen nachwirkenden Bann des alten Baumkultus stand Jesus unbewusst, und er hätte seine Wachstumsgleichnisse kaum so urwüchsig außerhalb jeder Stubenluft gestaltet, wäre nicht sein göttlicher Vater auch auf seine Weise Phytalmios, nämlich ein Gott des Wachstums, gewesen. Ein nachexilisches Orakel sagt, früher habe Jahwe Naphtali und Sebulon gering geschätzt, aber in der Folgezeit bringe er das Galiläa der Heiden zu Ehren. Jesaias 8,23. Matthäus 4,15 erinnert sich dieses Spruchs zu Beginn von Jesu Auftreten. Dass Jesus magisch erlebte, geht unzweideutig aus seinen Heilungen hervor, denn er legte dazu die Hände auf. Warum sind die Wunder so groß, die durch seine Hände geschehen? Markus 6, 2b. So lautete die Tagesfrage, als er sich von der eigenen Familie und seinen Mitbürgern freimachte. Die am meisten typische Heilung vollzog sich so. Er befand sich zum Lehren in einer Synagoge am Sabbat, und es war eine Frau zugegen, die seit 18 Jahren an Schwachheit litt. Sie war gekrümmt und konnte sich nicht völlig aufrichten. Aber sobald er sie erblickte, rief sie Jesus und sagte zu ihr: Frau, du bist befreit von deiner Schwachheit. Und er legte ihr die Hände auf. Alsbald richtete sie sich auf und erwies Gott die Ehre. Lukas 13, 10-13. Er war auch für die Ausübung dieser besonderen Heilweise bekannt. Es kam ein Synagogenvorsteher an, namens Jairus, der, so wie er ihn sieht, ihm zu Füßen fällt, gar sehr fleht und spricht: Meine kleine Tochter liegt am Äußersten, komm, um ihr die Hände aufzulegen, damit sie gesund werde und lebe. Markus 5,22 folgende. Und man brachte ihm einen Taubstummen und bat ihn, ihm die Hände aufzulegen. Und als er ihn beiseite aus der Menge gezogen hatte, legte er ihm die Finger in die Ohren und aushustend berührte er ihm die Zunge. Mit einem Blick gen Himmel seufzte er auf und sagte zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf, und seine Ohren öffneten sich, und das Band seiner Zunge riss, und er sprach richtig. Markus 7,32-35. Ähnlich verlief eine Blindenheilung. Und sie kamen nach Bethsaida, und man führte ihm einen Blinden zu und bat ihn, ihn zu berühren. Und er nahm die Hand des Blinden, führte ihn vor den Flecken hinaus, und nachdem er ihm auf die Augen gespuckt hatte, fragte er ihn, unter Auflegung der Hände, siehst du etwas? Und indem er blickte, sagte er, ich sehe die Menschen, ich sehe sie wie die Bäume, die gehen. Und wiederum legte er ihm die Hände auf die Augen, und der Mensch blickte, und er fand sich geheilt, und er sah alles deutlich unterschieden, und Jesus sandte ihn nach Hause, sprechend, geh nicht in den Flecken hinein. Markus 8,22-26. An anderen Stellen ist die Handauflegung nicht ebenso unbestreitbar ausgesprochen, scheint aber ebenfalls vorausgesetzt. Wenigstens langt Jesus öfters nach der Hand des Kranken. Und vom Mitleid ergriffen, die Hand ausstreckend, berührte er ihn und sagte zu ihm, ich will es, sei rein vom Aussatz. Markus 1,41, Matthäus 8,3, Lukas 5,13. Oder der Kranke muss ihm die Hand hinhalten. Und er sprach zu Menschen mit der abgestorbenen Hand, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand war wieder hergestellt. Markus 3,5, Matthäus 12,13, Lukas 6,10b. Als Jesus allein im Beisein der Eltern vor dem entseelten Töchterchen des Jairus stand, und die Hand des Kindes nehmend, sagte er zu ihm, Talita cum. Das bedeutet, Mädchen, ich sage dir, erhebe dich. Und alsbald erhob sich das junge Mädchen, und sie lief. Denn sie war 12 Jahre alt, und sie wurden auf der Stelle von großem Erstaunen befallen. Markus 5,41 folgende. Ebenso nimmt Jesus dem epileptischen Knaben die Hand, lässt ihn sich erheben, und er richtete sich auf. Markus 9,27. Bezeichnend ist auch die allgemeine Bemerkung, und er konnte da in seiner eigenen Heimat kein Wunder verrichten, es sei dann, dass er einigen Kranken die Hände auflegend sie heilte, und er war überrascht von ihrer Ungläubigkeit. Markus 6,5. unabsichtlich, also ohne jede ausgesprochene Tendenz, Jesus einer besonderen Heilweise zuzuteilen, tritt doch diese Bezeichnung, er habe die Handfläche dem Kranken angenähert und sich mit dessen Händen zu schaffen gemacht, in den Vordergrund der Berichte. Danach hätte Jesus als Heiland Magnetopathie getrieben. Gegen Ende des Jahres 1926 sind die uralten Aussagen von einer Kraftausstrahlung durch angenäherte Handflächen mit Erfolg dem Beweis durch das physikalische Experiment unterstellt worden. Der Leiter des Röntgeninstituts in Bern prüfte das von einem Nervenarzt in Lausanne vorgelegte fotografische Aufnahmeverfahren der bei völliger Finsternis strahlenden Handflächen nach. Im Zusammenhang mit dem physiologischen Erkenntnisstande, der die Fragestellung nach der Realität magnetischer Strahlung angehört, stellte er fest, dass in restloser Dunkelheit ein warmes Glas auf der Bromsilberschicht der Platte eine Veränderung hinterließ durch Abdruck des Gefäßbodens, genau wie eine Belichtung. Um aber Strahlen auf der finstern Platte einzufangen oder hervorzurufen, musste eine Erschütterung des Gegenstandes durch ein in Gang gesetztes Uhrwerk mit hinzukommen. Die Spannung des Forschers stand auf dem Höhepunkt, als er über den Wärmebehälter noch seine gehende Weckeruhr stülpte. Als er die Platte nach 30 Minuten fixierte, sah er die ersehnten magnetischen Strahlen. Denn jetzt war auch der animalische Magnetismus auf chemisch-physikalischem Wege in seiner Wirklichkeitseigenschaft erwiesen. Die Blutwärme hätte nur die Silberschicht im Umrisse der Handfläche mit einem helleren Flecken versehen. Dass aber auf einer solchen Effluviographie die finster aufgenommene Handfläche tatsächlich reiche Strahlenbündel gleich dichtem Pelzbüscheln aussendet, das hat zur Ursache, dass unser säugetierisches Blut nicht nur warm ist, sondern auch sich im rhythmischen Umlauf befindet, der durch den Herzstoß erzeugt und überdies durch die Furchen und Windungen der Hirnoberfläche mit beeinflusst wird. Jesus legt die Hände auf, wie nach den Denkmälern der Sammlungen der Anubispriester seine Handflächen auf das Sonnengeflecht und das Herz der Mumie legt oder der Offiziant einige großstromige Passen ausübt vom Kopf bis zum Sonnengeflecht an einem Patienten, der auf einem Schemel sitzend in einem Zustand völliger Entspannung die Handflächen auf dem Knie den um den Kopf verlängerten Oberkörper zwanglos der Rücklehne des Thrones überlässt. Und ähnlich wie auf einer Seite Synoptiker heißt es auf einem thebischen Papyrus: Lege deine Hände dem Kranken auf und sag ihm, sein Schmerz vergehe, oder im Totenbuch: Ich lege dir die Hand auf Osiris, für dein Wohl, auf dass du lebest. Heilend wie Jesus gingen in allen Ländern bedeutende Volksmänner durch die Antike im Zusammenhang mit der Vorstellung von dem großen seelischen Kräftestrom, der über der Welt wie ein Gürtel schwebt. Auch bei ihm hat es den Anschein, als dächten ihn diejenigen, die bei ihm Heilung suchen, im Besitze des Mana, das durch Berührung von ihm abgezapft werden kann. So in der Geschichte vom Weib mit dem Blutverlust seit 12 Jahren. Sie brachte es in der Menge dazu, seinen Mantel zu berühren, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich geheilt sein. Und im selben Augenblick wendet sich Jesus, da er aus sich selbst die Kraft entweichen spürte, gegen die Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sagten ihm, du siehst doch, wie die Menge drückt und sagst, wer hat mich angerührt? Und er schaute um sich, um endlich die zu finden, die das getan hatte. Aber die Frau, erschrocken und bebend, war sich bewusst, was sie getan hatte. Sie warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die volle Wahrheit. Markus 5, 25, 27, folgende 30 bis 32, Vergleiche Matthäus 9, 21, Lukas 8, 44a, 45a, 46, folgende. Auch Fernwirkungen werden verzeichnet bei den beiden heidnischen Gesuchstellern, dem Unteroffizier von Kapernaum und der kanaäischen Mutter. Matthäus 8, 5 bis 13, Lukas 7, 1 bis 10, Markus 7, 25 bis 30, Matthäus 15, 22 bis 28. Telepathie ist bei der Annahme fluidaler Seelenmächte eine natürliche Folgerung. Dagegen fehlt der starre Tabu-Charakter der göttlichen Unnahbarkeit, wie er den Christus des 4. Evangeliums recht eigentlich auszeichnet, der synoptischen Überlieferung noch so gut wie ganz. Ihr Jesus bleibt spätjüdischer Volksmann und als einem Wundertäter behält ihm die Urgemeinde keinen Anspruch vor, einzig und unvergleichlich zu sein. Johannes sagte zu ihm, wir haben einen gesehen, der treibt in deinem Namen Teufel aus und gehört doch nicht zu unserer Gesellschaft. Und wir haben ihn daran verhindert, weil er nicht zu unserer Gesellschaft gehört. Aber Jesus sagte, hindert ihn nicht, denn es kann niemand Wunder tun in meinem Namen und gleichzeitig schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Markus 9, 38 folgende, Lukas 9, 49 folgende. Jesus selbst hat so nicht gesprochen. Schon spiegelt sich hier das Wundertum in der Urgemeinde wovon im unechten Markus Schluss Jesus vorhersagt, und siehe, die Wunder begleiten die, welche glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, den Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt sein. Markus 16, 17a, 18b. Drittens. Der göttliche Hausglaube des Jesus ist kein naturgebundener Sternenglauben geworden, obwohl seine milde Tröstung nach dem dämmernden Abendhimmel weist. Die Juden fürchteten die Naturhintergründe für ihren Jahwedienst. Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, die sollen verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel weg. Jeremias 10, 11. Vater, Herr des Himmels und der Erde, ruft laut Urgemeinde Jesus Gott an. Matthäus 11, 25, vielleicht nach Psalm 134, 3. Wer in Gott, dem Weltschöpfer, sieht, also den allmächtigen Tat Gott, verliert ihn als Erscheinung. Das einzige Mal, wo sich Jesus einer unverkennbar mythischen Ausdrucksweise bedient, wendet sich die außermenschliche Beziehung, die in Frage kommt, sehr bezeichnenderweise nicht an Gott. Er deutete eine Sternschnuppe auf den Teufel und sprach zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Lukas 10, 18. Auch außerhalb seines Bedarfs für gleichnisartige Rede war ihm volkstümliche Vorstellungsweise vertraut und geläufig. Meteore hießen im Volksmund fallende Teufel. Die Lichtsprüche Matthäus 5, 14 bis 16, 6, 22, 10, 27, Lukas 11, 34 folgende sind zum Teil rückwärtig versichert durch ihre Verknüpfung mit den Salzsprüchen, da Jesus seine eigene Verkündigung unter das Sinnbild des Lichts und die Verkündigung des Täufers unter das Sinnbild des Salzes stellt. Salz aber besitzt ausgesprochen tellurische Eigenschaft, obschon es als heidnisches Natursymbol nicht an vorderster Stelle steht. Herodot 2,62 nennt die ägyptischen Opferlampen im Isis-Tempel zu Sais Gefäße voll Salz und Öl. Plato erwähnt im Timaios mehrfach, dass Salz dem Geschmackssinn angenehm und nach dem Ausspruch des Gesetzes ein von der Gottheit geliebter Körper. Es kräftige auch die menschlichen Tränen und steht mit seiner Säuberungseigenschaft dem Feuer nahe. Dieser antik-archaischen Salzsymbolik war auch Jesus fähig. Aus der spätjüdischen Schriftgelehrsamkeit erwuchs später die Kabbala. Nichts an Jesus deutet in ihre Richtung. Keinerlei astrologische Wissbegier und nicht die mindeste Neigung, die Ungewissheit der Zukunft auf horoskopischem Wege durch mantische Manipulationen aufzuhellen. Im Gegenteil, So wachet denn, weil ihr nicht wisst, an welchem Tage der Herr kommt. Wie wohl eingetaucht in die magischen Elemente, wie sie im Altertum die Welt beherrschten und mit ihnen deshalb unlösbar verkettet, weil er mit seiner inneren Entwicklung in die Pflege der apokalyptischen Gesinnung eingetreten war, hat Jesus dennoch die Ausübung magischer Gewalt, anders als in Abwehr und Notwehr, auf der strengste von sich gewiesen. Magie ist Teufelskunst. Als seine Herrschaft über die magischen Kräfte, seine Gegner, die Volksväter, zu der schlauen Verdächtigung veranlasste, dieser treibt die bösen Wichte, Dämonen, nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Markus 3, 22b, Matthäus 9, 34, 12, 24b, Lukas 11, 15. Da gab er ihnen die gewaltige Antwort: Jedes Reich, das in sich selbst gespalten ist, wird verwüstet, und Haus wie Stadt gleich viel in sich selbst gespalten werden nicht bestehen. Und wenn Satan den Satan verjagt, dann ist er gespalten. Wie wird dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die bösen Wichte mit Beelzebul vertreibe, mit wem vertreiben sie denn eure Leute? Darum werden sie euch zu Richtern werden. Aber wenn ich durch das Gottgefühl die bösen Wichte vertreibe, dann ist infolge davon das göttliche Reich zu euch gekommen. Oder wie kann man denn in das Haus des Starken eindringen und seine Werkzeuge an sich nehmen, wenn man den Starken nicht vorher bindet? Dann erst plündert man sein Haus. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung werden dem Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen das Gottgefühl wird niemals vergeben. Und wenn einer übel redet gegen den Menschen, wie ich bin, es soll ihm vergeben sein. Wer aber gegen das Gottgefühl redet, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser Welt noch in Zukunft. Entweder ihr macht guten Baum und gute Frucht, oder macht schlechten Baum und schlechte Frucht. Denn an der Frucht liegt es, dass man den Baum kennt. Viperbrut, wie könntet ihr Gutes sagen, da ihr schlecht seid? Denn aus dem überschwänglichen Herzen kommt der Mund zum Reden. Einmal der Mensch gut, aus dem guten Schatze zieht er Gutes. Und einmal der Mensch schlecht, aus dem schlechten Schatze zieht er Schlechtes. Matthäus 12, 28b bis 35. Die Entscheidung ist haarscharf gestellt. Wer dem Leben zuwiderlebt, der muss vernichtet werden. Denn wer gegen das Leben ist, bringt einen Riss in das Leben, das etwas Einiges und Ganzes ist. Diese seine Formel von dem gespaltenen Reiche fußt auf der Annahme zweier Urpotenzen, für deren eine, die göttliche, er mit seinem ganzen Ethos und Pathos Partei
ergriff.
Auf diesem von ihm gelehrten Urdualismus beruht vor allem seine Warnung vor Reichtum und äußerem Besitz. Aus sozialem Empfinden lagen ihm solche Grundsätze fern. Er sah im irdischen Gut nur den Sitz der feindlichen Urpotenz und richtete seine Lehre danach ein. Niemand kann zweien Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und den andern lieben, oder er wird jenem anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6,24. Dieser Spruch liegt auf der Oberfläche der jesuischen Weisheitslehre als eine Verhaltungsmaßregel für den täglichen Gebrauch. In welcher Tiefe aber sein Sinn hinunterreicht, geht uns auf, wenn wir ein dunkelsinniges Gleichnis betrachten, wie das vom ungetreuen Haushalter. Lukas 16,1 bis 8. Ein Mann war reich, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde ihm verdächtigt als Verschleuderer seiner Güter. Und nachdem er ihn hatte rufen lassen, sagte er zu ihm: Was muss ich von dir hören? Lege Rechenschaft ab von deiner Hausverwaltung, denn du kannst nicht länger Verwalter sein. Und der Verwalter sagte bei sich selbst: Was soll ich machen, da mir mein Herr die Verwaltung entzieht? Graben kann ich nicht, ich schäme mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun werde, damit ich, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt sein werde, sie mich in ihren Häusern empfangen. Und als er jeden Schuldner seines Herrn hatte kommen lassen, sagte er zum Ersten: Wie viel schuldest du meinem Herrn? Der sagt: 100 Maß Öl. Und er sagte zu ihm: Nimm deinen Schein und setze dich hin, um flugs zu schreiben, 50. Zu einem anderen sagte er dann: Und du, wie viel schuldest du? Und er sagte: 100 Maß Korn. Er sagte zu ihm: Nimm deinen Schein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungetreuen Haushalter, indem er sagte: Er hat klug gehandelt, denn die Söhne dieses Weltalters sind geschickter hinsichtlich ihresgleichen als die Kinder des Lichts. Jesus hat etwas von der Ethik Unabhängiges im Auge. Die Rede ist, nach der Anordnung bei Lukas, an die Jünger gerichtet, jedoch in der Gegenwart der Pharisäer, die ja dann auch, da sie auf Geld aus waren, durch Nasenrümpfen quittieren. Lukas 16,14. Die Parabel stellt einen versteckten Angriff dar gegen die Reichen. Der Verzicht auf irdischen Besitz öffnet den Zugang zur Seligkeit. Dünkel, Geldgier, Unwilligkeit schließen vom Jenseits, das volkstümliche Anschauung entsprechend, von Jesus als Sitz seligen Lebens angenommen wird, aus. Die Parabel hat den Sinn, Gleichgesinnte oder Leute von gleichen Interessen, wie es die eigenen sind, müssen klug behandelt werden. Man muss sie sich gewinnen, indem man geradezu unter Benachteiligung anderer ihnen Vorteile einräumt, durch die sie sich dann verpflichtet fühlen. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon des Unrechts, damit, wenn es euch selber daran gebricht, sie euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Wer treu ist im Geringsten, ist treu auch im Vielen. Und wer im Geringsten unredlich ist, ist unredlich auch im Vielen. Wenn ihr also nicht treu gewesen seid für den ungerechten Mammon, wer wird euch dann wahres Schatzgut anvertrauen? Und wenn ihr nicht treu gewesen seid für das Gut eines andern, wer wird euch euer eigenes geben? Kein Knecht kann zwei Herren bedienen, denn entweder wird er den einen hassen und den andern lieben, oder dann wird er diesem anhangen und jenen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon bedienen. Lukas 16,9-13. Auch in seinem eigenen Epionitismus, seiner grundsätzlichen Mittellosigkeit, seinem Aufgehen im proletarischen Dasein des niederen Volkes, stand Jesus mit beiden Füßen auf der Erde. Man muss im äußersten Falle, scheint er zu meinen, die Sicherung der Selbstbehauptung so weit treiben, dass man den Mammon des Unrechts nicht außer Acht lässt und ihn für das eigene Weiterkommen berücksichtigt, obschon es sich um das notorische Teufelswerkzeug handelt. Der Reichtum ist eine Macht des noch bestehenden Weltalters, Aion Houtos. Solange die Zustände vor Einbruch des Endgerichts noch bestehen, soll, wer Geld hat, solange er es hat, Freunde erwerben, damit am Tage, da er keine mehr hat, er in den ewigen Zelten unterkommen kann. Unter diesen Zelten sind offenbar die Gesinnungen zu verstehen, die als unbedingt freundschaftlich und brüderlich den Zusammenhang mit der reichsgöttlichen Sippschaft verbürgen. Wer Geld hat, soll es in Liebestätigkeit aufzehren, um damit eine Gesinnung zu ernten, die den vergänglichen irdischen Besitz überdauert. Der verruchte Mammon kann unter gewissen Umständen in seiner ungerechten Eigenschaft neutralisiert werden, indem er, wenn er nur von den richtigen Inhabern besessen wird, dann tatsächlich der göttlichen Urpotenz Kräfte zuführt. Einer, der eigentlich das Reich Gottes verscherzt hat, kann doch noch hineinkommen durch das Nadelöhr, weil er nämlich solche, die hineinkommen, sich verpflichtet hat, so dass er auf die Wirkung ihrer Gastfreundschaft selbst dann zählen kann, wenn er das eigene Recht auf seinen Sitz im Reiche verscherzte. Eine letzte Möglichkeit, das durch ein schlaues Vörtelchen doch noch die göttliche Urpotenz um einen Beitrag vermehrt werde, auch wenn dieser auf unsittlichem, ethisch verwerflichem oder sogar gerichtlich strafbarem Wege erworben werde. Wenn es um das Entweder-Oder von Gott oder Satan geht, dann sind sittliche Maßstäbe hinfällig. Dann hat der Nahkampf eingesetzt, in dem Zoll um Zoll für die göttliche Urpotenz gekämpft wird. Viel einfacher und erfreulicher ist es natürlich, wenn offen heraus vorgegangen wird. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und dann folge mir. Wie schwer kommen die Begüterten ins Reich Gottes. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Es sprachen aber die Zuhörer: Ja, wer kann denn gerettet werden? Er aber sagte: Was bei Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Markus 10, 21 bis 27, Prasim, Matthäus 19, 21 folgende, Lukas 18, 22 folgende. Mit unerbittlicher Folgerichtigkeit gegenüber den Tatsachen geht Jesus von der Feststellung aus: Eins fehlt noch, Markus 10, 21, und eben auf dieses eine, das Not tut, Lukas 10, 41, kommt es an. Du sorgst und beunruhigst dich um vieles. Es braucht nur wenig und eines. Dabei gibt es eine neutrale Zone, wo der Schlachteifer verstummen kann und man sich verständigt. Es ist das die Entrichtung der Steuer. Einmal die jüdische Tempelsteuer, wobei die Urgemeinde einen eigenen Gewissenskonflikt durch einen wahrscheinlich echten Ausspruch, der sich erhalten hatte, zu lösen suchte. Jesus hätte danach gesagt, dem Sinne nach: Wer in Gott lebt, ist steuerfrei, aber um Ärgernis zu vermeiden, wollen wir zahlen, was dann in der Legende von dem Stater im Maul eines vom Petrus gefangenen Fisches seinen Ausdruck fand. Matthäus 17, 24 bis 27. Sodann die römische Reichssteuer als Versuchungsfrage von den Pharisäern in die Auseinandersetzung geworfen, erließ sich die Zinsmünze zeigen mit dem geprägten Kopf des Herrschers und schob das praktische Verhalten, ob man dem heidnischen Unterdrücker nicht den Tribut verweigern solle, wenn man ein guter Jude sei, auf das neutrale Gebiet ab. Es trifft die Urpotenz nicht an. Gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser zukommt, und Gott, was Gott zukommt. Matthäus 22, 21. Ähnlich wie mit dem Geldgebrauch verhält es sich auch mit dem Friedenhalten. Sein Reich ist das Friedensreich. Allein, es darf nur dort verkündet werden, wo festgestellt ist, dass die Empfänger dieses Friedens diesen Frieden auch wert sind. Die Wertforderung ist ausdrücklich im Spruche selbst formuliert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf eintretet, erforschet, wer es dort wert ist, und da bleibet, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr das Haus betretet, so grüßet dasselbe, und wenn es das Haus wert ist, so komme euer Friede über es. Matthäus 10, 11-15. Man merke, euer Friede, das will besagen. Die Jünger, die das Gottesreich verkündigen, sind im Besitz der Kraft. Damit ist das Fluidum oder Mana gemeint, das der göttlichen Urpotenz angehört. Der Text liefert auch die Gegenprobe. Ist das Haus es aber nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wo man euch nicht aufnimmt und nicht auf eure Worte hört, da geht hinaus aus dem Hause oder aus der Stadt und schüttet euch den Staub von den Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Lande Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Matthäus 10, 13b folgende. Das ausgeströmte Fluidum der göttlichen Urpotenz kann und muss also zurückgenommen werden, sobald sich herausstellt, dass es nicht dem göttlichen Gesamtwerte zugute kommt, ihn nicht vermehrt. Das Göttliche im Menschen ist für Jesus etwas Lebensnatürliches, fast im physikalischen Sinne, jedenfalls etwas Konkretes und Essentielles, das dem als Leibseele lebenden Menschen eigen ist und zukommt, sofern er sich eben göttlich urpotentiell durchdringen lässt. Die Spaltung zwischen Kinder dieser Welt und Kinder jener Welt meldet sich mit nichts an in der vorpaulinischen Schicht der Synoptiker. Die Gotteskinder des historischen Jesus sind, wiewohl Kinder des Lichts, samt und sonders Kinder dieser Welt. Erst die paulinische Mittlermystik hat die urchristliche Jenseitshoffnung geschaffen. Jesus stand ihr völlig fern. Die Melancholie der apokalyptischen Untergangsstimmung färbt diese jesuische Gottesgewissheit herb und schwer und taucht sie in eine feierliche Traurigkeit. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So seid denn klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Matthäus 10,16. Dieses eine der tiefsinnigsten Worte unter den Herrensprüchen rät wiederum zur Vorsicht. Man ist es der göttlichen Urpotenz schuldig, die rückwärtigen Verbindungen, die auf feindlichem Boden liegen, nicht vorschnell aufzugeben. Die Brücken dürfen nicht abgebrochen werden, nicht aus Nachgiebigkeit und Furcht, sondern aus strategischem Weitblick, da sich für die Sache Gottes doch Vorteile ergeben können, wenn man mit einem Fuß noch im Feindesland verbleibt. Es gibt nur noch den Entscheidungskampf der Urpotenzen, bis eine von ihnen überwunden und unschädlich auf dem Platze bleibt. Denket nicht, dass ich gekommen sei, Friede zu bringen auf der Erde. Ich bin nicht gekommen, Friede zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, 34 folgende. Alles ist in dieser extremen Verkündigung konsequent angelegt und fugenlos verpicht. Feinde der Gottesherrschaft sind der Besitz, die Macht und der analysierende Intellekt. Alle drei finden ihre Vertretung in den schriftgelehrten Volksvätern. Ihr Gottesreich ist schlecht und falsch. Das Rechte und Redliche bringt Jesus. Es ist ein Reich ohne Macht, ein Reich ohne Geld und ein Reich ohne Geist. Seine Seligkeit ist vorbehalten den Friedfertigen, den Armen an Geld und den Armen an Geist. Also will Gott von uns Sanftmut und Demut. Viertens. Die Überlieferung lässt uns hierfür nicht völlig ohne örtliche Spuren. Goldene Tage waren es doch gewesen, die er in seiner Heimat verbrachte, wohin er vom Täufer zurückgekehrt war, bis ihn die Nachricht erreichte, er sei hingerichtet. Denn von da an weist die Überlieferung, dritte Johanneszeit, ihre feierlichen Trübungen und Einsamkeiten auf. Er sprengt sie dann durch den plötzlichen Aufbruch nach Süden. In Galiläa ist er also Epionit und apokalyptischer Missionar gewesen. Diesen beiden Wesenszügen müssen wir noch einige Aufmerksamkeit zuwenden. Aus ihnen lässt sich Wichtiges schließen. Und er durchwanderte die Dörfer in der Runde, lehrend. Markus 6, 6b, vergleiche Matthäus 9, 35, Lukas 13, 22. Markus sagt ausdrücklich, im Kreise herum, kyklobo, und meint damit die zyklische Anlage dieser Wanderungen. Sie mögen von Kapernaum aus unternommen worden sein, in größeren und kleinen Durchmessern. Jedenfalls erhielt die Wirksamkeit Jesu einen wundersam beschwingten, rhythmischen Charakter. Noch lässt sich kaum ermessen, was bei der Jüngeraussendung und bei den überlieferten Anweisungen von Jesus selbst vorbildlich alles getan und gesagt worden ist. Zunächst begleiteten sie ihn wohl und sahen zu, wie er es anfasste, hörten, wie er in einer zum ersten Mal von der Händerwartungslehre berührten Ortschaft den Leuten die unerhörte Verkündigung vortrug und mundgerecht machte. Dann erst entließ er sie zur selbstständigen Missionsausübung, aber immer weit entfernt davon, es berühmten Mustern nachzutun und nach Art der pharisäischen Mission die Welt abzulaufen, um einen Proselyten zu machen. Nicht Zuwachs der Parteinahme kam da in Frage, sondern die Erweckung der seelischen Bereitschaft. Die spätere Praxis der Urgemeinde, mit der sie nach Ostern und Pfingsten jene Ausbreitungsanregungen fortsetzte, hat die Berichte darüber, wie Jesus selber als Missionar sich verhielt, bis zur Unkenntlichkeit verwischt. Der euphorische Freudenzustand, Agaliasis, ist zwar diesen Wanderungen nicht nachgesagt, dennoch darf man an die ersten franziskanischen Fußreisen der Joculatores Domini vergleichend denken, die es nicht länger sesshaft bei einem Berufe litt, es trieb sie, wandernd ihre überschwängliche Gewissheit zu äußern. Vielleicht dürfen wir eben doch vermuten, diese apokalyptischen Wandertrüppchen hätten im Volksmunde etwa Söhne Gottes oder ähnlich geheißen. So sind denn die Söhne steuerfrei, fragt Jesus Petrus, als sie von einer Wanderung heimkehrend an einem Schlagbaum durch den Zöllner angehalten wurden. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Silberstücke zu Petrus und sagten: Zahlt euer Meister die Silberstücke nicht? Er sagte: Freilich. Matthäus 17, 24, folgende 26. Söhne Gottes klingt wie ein volkstümlicher Titel für eine Wandertruppe, an deren landläufigen Anblick das Volk sich gewöhnt hat. Ebenso kann man an eine wahre Begebenheit denken bei der Schlusspartie einer Enderwartungseröffnung, die eine zufällige Missionsstation oder Haltestelle auf einer solchen Wanderung voraussetzte, wenn er vielleicht weniger zu den eigenen Jüngern, von denen es der Text erzählt, als zu einer um ihn versammelten höherer Schar gesagt hat. Amen, ich sage euch, hier sind solche anwesend, die sollen den Tod nicht schmecken, ehe sie den Menschensohn kommen sehen in seiner Herrschaft. Matthäus 16, 28. Wohl ist hier die nachträgliche Färbung durch die Gemeindeverhältnisse deutlich. Warum sollte indessen nicht Jesus einmal wirklich die ihm unzweifelhafte, unmittelbare Reichsnähe an der Dauer eines Menschenlebens selbst gemessen und die Überlieferung dann auch hier an eine Erinnerung angeknüpft haben? Diese kreisenden Wanderungen und Seefahrten durch einen großen Teil von Nordpalästina haben keine deutlich erkennbaren Spuren ihres Verlaufs in den Texten hinterlassen. So viel aber darf man folgern, dass nicht erst die Urgemeinde aus der eigenen Missionspraxis heraus ihr Kerygma ungeschichtlich auf Jesus zurückverlegt habe. Gerade die rastlos umtreibende Wanderbewegung dieses Kerygmas besaß doch gewiss in ihm selbst ihren Begründer. Er war da der Galiläer, der in der Anhänglichkeit an die Heimat und im Genusse ihrer Landschaft durch die Liebe zu seinen Mitbürgern in unaufhaltsamer Bewegung erhalten wurde. So möchten wir denn in seinem Ebionitismus nicht so sehr eine durch Entschließung anerzogene Lebenshaltung sehen, als einen Ausdruck des ihm angeborenen Volksschlags, somit eine eigentliche Rasseneigenschaft. Die Nozrim scheinen zu einem guten Teile sich aus Galiläa rekrutiert und auch in Jerusalem den Kern der Oster- und Pfingstsekte gebildet zu haben. Eine zaubervolle Zyklothymie trieb Jesus daheim rundum. Er kam und ging, war da, war weg und war wieder da, bis auf einmal der Radius nach Süden sich verlängernd die oft umschriebene Peripherie durchschnitt und anstelle der galiläischen Missionsmonate die wenigen Entscheidungstage von Jerusalem traten. Auch eine merkwürdige Beobachtung wollen wir nicht unterdrücken. Die schreckliche Anklage gegen die galiläischen Landstädtchen wegen ihres besonders bösartigen und hartnäckigen Unglaubens. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn während zu Tyrus und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch sich ereigneten, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Aber ich sage euch, in Tyrus und Sidon wird das Los erträglicher sein am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, zum Himmel erhaben, in die Hölle wirst du hinabsteigen. Denn wären in Sodom die Wunder geschehen, die in dir sich ereigneten, es würde noch heute vorhanden sein. Aber ich sage euch, dem Lande Sodom wird das Los erträglicher sein am Tage des Gerichts als dir. Matthäus 11,20-24, Lukas 10,13-16. Diese beiden Strafstrophen auf drei kleine Provinzflecken sind das Heftigste, was von Äußerungen des Jesus überliefert blieb. Es war in diesen sesshaften und unverbesserlich verhockten Kleinstädtern kein Sinn für Bewegung. Man verstand nicht, dass er wandern musste. Sie ließen sich nicht ergreifen vom Triebe zur Ausbreitung einer Botschaft. Selbst die Angriffe auf die Pharisäer und Schriftgelehrten versehen die Weherufe, die sonst vernichtend genug niedersausen, doch nicht mit den drohenden Endgerichtsverwünschungen wie hier. Bitterste Erfahrungen scheinen ihm diese schrecklichen Fluchworte auf die eigene heimatliche Landschaft abgepresst zu haben. Besonders wenn man die Behandlung der Hauptstadt dagegen hält, der er doch auch allerhand vorzuhalten hat. Wie um vieles sanfter sind da die Register der Anklage gegen die Großstadt gezogen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23, 37, Lukas 13, 34. Dieser Spruch hat möglicherweise frühere Aufenthalte des Jesus in Jerusalem im Auge, die vor seinem Beitritt zur apokalyptischen Bewegung des Täufers erfolgt wären. Er wäre dann dort schon als Prophet aufgetreten, aber noch nicht im engeren Sinne als eschatologischer Prophet. Außerdem klagt er nach dem Einritt auf dem Palmesel bei ihrem Anblick und da er hinzukam, da er die Stadt sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden dient, nun aber ward es vor deinen Augen verborgen. Lukas 19, 41. Wir stellen diese Urteile über die Provinz und die Residenz einander gegenüber und sehen dahinter große Psychologie. Ein unbeirrbarer Sinn ließ Jesus den Unterschied innewerden, der in zeitloser Eigenschaft besteht zwischen einer Kleinsiedlung städtischen Gefüges draußen auf dem Lande und einem Kulturzentrum, wie es die uralte historische Reichsresidenz bildet. Die Anspielung auf die Wunder, die in seiner Heimat geschehen seien, hat man wohl am ehesten biografisch zu deuten. Da zu Beginn der galiläischen Zeit sich die meisten Anekdoten zum Tag in Kapernaum sammeln, so wird historisch sein, dass Jesus in innigem Bemühen seine Verkündigung seinen engeren Landsleuten zugute kommen lassen wollte. Die Enttäuschungen, die er gerade da erfuhr, gehören in das Kapitel seiner Lossagung und klingen in unseren Anklagen an die Landstädtchen besonders bitter nach. Noch heute wird ein solches entlegenes Provinznest leicht zu einer kleinlichen und giftigen Lästerküche oder dann zu einem Herd der Verstockung, während große Gedanken in einem Menschenbehälter von breitem Durchmesser viel eher Aussicht haben, irgendwo Wurzel zu schlagen. Wahres Leben lebt vom unaufhörlichen Umlauf des Saftes und der Kraft. Tod ist Stockung. Das wusste auch Jesus, der Erzähler der Wachstumsgleichnisse. Er verdammte diese ungläubigen Flecken, in denen alles stehen blieb. Ist die Vermutung richtig, dass er der ländlichen Heimatorte nur mit hoffnungslosem Grimme gedenken konnte, während er das Ohr der Weltstadt hätte besitzen sollen und unter günstigeren Umständen auch hätte erringen können, so spiegelt sich darin ein Wirklichkeitssinn, den die Kulturgeschichte in ihrer eigenen Kenntnis bestätigt findet. Jesus spürte, dass sein Gottesglaube großzügiger Verhältnisse bedürfe, um Wurzel zu schlagen. Auf dem Lande stand es trotz der Naturnähe vor allem schlimm um den freien Bürgermut und um die tapfere Unabhängigkeit nach oben. Nun ragte aber der Danielsche Feuerofen und Schmelztiegel der Apokalyptik empor. Fertig zum glühenden, verheerenden Auspuff. So drückt Jesus den Fluch auf die Landstädtchen seiner Heimat ein, wie den Petschaft in das Wachs. Verletzte Heimatliebe, Enttäuschung auf der Flur des Jugendlandes, die innerlich schmerzende Seelenwunde seines Hidschra-Erlebnisses auf die Landschaft übertragen. Das war das Gefühl, mit dem er von Galiläa schied. Die Urgemeinde behielt ein Wort auf, das er in Gethsemane zu den Jüngern gesagt haben soll. Nach meiner Auferstehung will ich vor euch herziehen nach Galiläa. Markus 14, 28, Matthäus 26, 32. Das klingt wie der Wunschtraum des Heimwehs, wie das Echo der Sehnsucht nach der mannhaften Schicksalswanderung hinauf nach Jerusalem. Lossagung, wie einst vom Vaterhause, so nun auch vom engeren Vaterlande. Aber wie ihm die Familie, die er verlor, wieder erstand in den Seinen, mit denen sein Glaube ihn umgab, so kam dann in der Ostergemeinde die Gewissheit auf, der Auferstandene sei heimgekehrt, um auf einem der ihm teuren Berge von der Erde Abschied zu nehmen. Indessen gingen die 11 Jünger nach Galiläa auf den Berg, den er ihnen angegeben hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, aber einige zweifelten, und er nahte sich ihnen, sprach sie an und sagte: Alle Macht ist mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Geht und unterweist alle Völker. Matthäus 28, 16 folgende. So söhnte sich der Urgemeinde die Bitterkeit aus, die ihr sein Fluch auf die Heimatstätte wecken musste.